letzten Sonntag nicht dabei gesehen. Die Mauer von Jerusalem, die hat vorhin ein bisschen Zensur gespielt, oder? Ihr habt es gemerkt. Die hat ein bisschen etwas zensuriert, nämlich der letzte Ausdruck, der aufgeschrieben war. Wenn ihr nicht rauskommt, geht der Mark Hauser fragen nachher. Es ist also nicht bewusst zensuriert worden, gell? Es ist nicht, dass wir es nicht zeigen wollten. Es hat es einfach gerade so gemacht. Ja. Hast du dich auch schon unsicher gefühlt? Ausgestellt? Kürzlich bin ich bei jemandem gesehen. Die haben keine Vorhänge. Die, die mich kennen, wissen, sobald es einachtet, muss ich gehen. Das kann ich nicht haben, dass mich jemand von draussen sieht und ich sehe sie nicht. Stört mich nicht einmal, dass sie mich sehen, aber ich will sie auch sehen können. Darum mache ich zu. Meine Frau hat das nicht so. So haben wir das unterschiedlich. Die brauchen ein bisschen mehr Privatsphäre. Die müssen die Türen zubeschliessen, Tag und Nacht, andere nicht. Die brauchen sogar ein Sicherheitssystem, andere nicht. So sind wir unterschiedlich, wie wir uns wohlfühlen und wie wir uns sicher fühlen oder eben nicht. Und das ist auch okay so, dass wir uns unterschiedlich fühlen können. Die Leute in Jerusalem, die fühlen sich jetzt sicher. Wieso? Die Mauer ist beendet. Die Mauer ist fertig gebaut. Überall, es gibt niemand mehr eine Lücke in dieser Mauer. Höchstens noch Schiessscharten, die sie dann nicht haben, nebenbei. Aber sonst Tor sein gesetzt, Torflügel, man kann abschliessen. Man hat einen Wachdienst organisiert. Man hat sogar Wächter in der Stadt drin. Die Leute von Jerusalem können aufschnaufen. Es kommt niemand mehr rein, wo sie nicht wollen. Nach 52 Tagen, also man kann fast sagen, fast 2 Monate, ist die Stadtmauer wieder fertig, Tor sind dran und das Leben kann wieder anfangen. Die Leute, die bis jetzt ihre Häuser nicht aufbauen haben, werden jetzt ihre Häuser wieder neu aufbauen. Sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich sicher. Wir können jetzt meinen, Nehemiah hat seinen Auftrag erfüllt. Es heisst im Kapitel 7, dass er die Stadt zurückgegeben hat, einem Stadtpräsident, wo sein Bruder ist, der Hanani, der zu ihm gekommen ist in seiner Zeit. Er hat ihm die Stadt zurückgegeben. Jetzt kannst du wieder schauen. Ich muss wieder heim nach Susa, 1600 Kilometer. Mein Urlaub geht gleich zu Ende. Aber wenn man auch etwas fertiggestellt hat, das ist noch heute so, bei uns, dann muss man irgendwie ein Fest organisieren. Einweihungsfest oder Aufrichte oder was es auch ist. Es muss ein Fest organisiert werden. Und so auch der Nehemiah, der kann nicht gehen, gibt man das Einweihungsfest, das gebührend auch gebührend gefeiert, dass die Stadt wieder sicher ist. Und so hat der Nehemiah und der Ezra, der kommt dann wieder im Kapitel 8, das ist im Kapitel 8, Nehemiah Kapitel 8 lesen wir das. Der Ezra und der Nehemiah, die organisieren das Fest und sie sagen, alle sollen sich treffen, dann und dann, auf dem Platz vor dem Wassertor. Jeder hat gewusst, wo das Wassertor ist, dort ist ein grosser Platz. Dort haben sie sich getroffen. Am Morgen früh, früher als das wir anfangen hier, viel früher. Bei Sonnenaufgang sind die dort, haben sie sich getroffen. Und jetzt gibt's ein Fest. Und wie fühlen sie das Fest an? Sie fühlen das Fest an, das könnt ihr alles nachlesen. Ich tue es nochmal ein bisschen erzählen, damit man ein bisschen draus kommt, wo ich den ansetzen will. Sie fühlen an in dem, dass sie die Bibel, die damalige Bibel, das sind etwa, ich nehme an, ganz sicher die 5 Bücher Mose, dass sie die vorgelesen haben. Das heisst, alle die, die es verstehen konnten, alle die, die es zuhören konnten, die waren dort. Weiss ich nicht, ob sie Kinderhütendienst hatten irgendwo oder wie sie das organisiert haben. Aber sie hatten ein Podest, ein bisschen höher wahrscheinlich als das, weil sie die technischen Hilfsmittel nicht hatten. Und dann haben sie einen Text gelesen. Und dann haben sie Gruppen eingeteilt. Und dann sind Ezra, Nehemia und Leviten, jeder hat eine Gruppe gehabt. Und wenn sie einen Text gelesen haben, haben die das in diesen Gruppen erklärt. Und was sie es erklärt haben, haben sie weitergelesen. Und wieder erklärt und weitergelesen. Und das haben sie gemacht, den ganzen Morgen bis zum Mittag, vom frühen Morgen bis zum Mittag, haben sie das Wort Gottes gelesen, erklärt, gesagt, was dort drinnen steht und wie das so vor sich geht. Und die Leute sind bewegt gewesen, die haben angefangen zu rennen. Ich weiss nicht, ob es aus Betroffenheit war, aus Rührung. Auf jeden Fall haben sie gemerkt, das, was dort im Gesetz von Mose steht, wo Gott durch Mose geschrieben hat, das ist ja das, was wir heute erleben. Das ist das, was uns betrifft. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir sind wieder, Gott hat uns wieder heimgereicht. Genau so steht es im Gesetz. Und so sind sie betroffen gewesen. Sie sind gerührt gewesen. Und das war ein grossartiger Moment gewesen. So, dass der Nehemia nachher sagen, so, jetzt haben wir genug gelesen, jetzt wollen wir festen. Heute ist ein grosser Tag. Ein wunderbarer Tag. Und nachher gibt er den Vers, Nehemia 8,10, wo er sagt, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke oder eure Kraft. Sich auf Gottes Wort ausrichten. Merken, wie die Situation mit der Bibel auch zusammenpasst. Wie man dort einfach plötzlich das Wort Gottes lebendig wird für sein Leben, für ihn. So wie es der Lörl vorhin auch erzählt hat. Irgendwo hat er ein Wort getroffen. In seiner Situation, in seinem Leben, mit seinem Bruder. Es hat ihn getroffen. Und so hat es auch die Leute dem getroffen, was gelesen worden ist. Und jetzt sagt der Nehemia, tut Feste. Zum Fest gehört auch Essen und Trinken. Und jetzt fertig gerannt. Jetzt wollen wir die Betroffenheit hinter uns lassen. Die hat sie Platz. Das ist richtig. Aber jetzt wollen wir jetzt ausgelassen, ausgiebig feiern. Und der Nehemia, der hat die Bibel gekannt. Weil der sagt noch, und tut mit diesen Teilen, die nichts zu Weg haben, die nichts haben. Tut doch mit denen auch zu essen teilen. Es kann ja nicht sein, dass ihr festet und die haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Freude an Gott ist eure Kraft. Sich auf Gott und sein Wort ausrichten. Gibt Kraft, gibt Sicherheit. Jetzt kann die Party losgehen. Ausgiebig. Und glaubt mir, ich weiss nicht, wie ihr es habt, aber für mich, irgendein Fest feiern hat nichts zu tun mit dem Fritti untertauchen, Fritti zu oben, und am Mandy morgen wieder auftauchen. Mit einem brummenden Schädel und man sich vielleicht nicht mehr ganz bewusst ist, was man gemacht hat. Nein, das ist nicht Feiern. Das ist irgendwo, ich weiss auch nicht. Ich weiss ja nicht, was es ist. Aber Feiern, dort, wo man weiss, das ist echt, das ist passiert und Gott ist da. Und jetzt kann ich so richtig losgehen. Party kann losgehen. Ausgiebig kann gefeiert werden. Die Freude an Gott ist meine Kraft. Das ist das, was einmal durchdreht, wenn es mal nicht so freudig zu und her geht. Es ist ja nachher nicht einfach nur gut gewesen, sondern sie müssen dort Kraft tanken für weitere Herausforderungen, die dann kommen. Irgendwie haben wir bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass der Nehemia die Bibel als wichtig anschaut. Wir haben doch am Anfang gelesen, der Nehemia, da ist wo er die schlechte Nachricht bekommen hat, dass die Mauer eben noch nicht so war, dann hat er ja gefastet und gebetet und gerannt und trauert. Und dort steht etwas, was mich bewegt hat. Der Nehemia hat die Bibel sehr wohl, sehr ernst genommen. Im Trauren innen über diesen schlechten Zustand, über, wie soll ich sagen, er konnte nachfühlen, wie die Bewohner von Jerusalem gefühlt haben, sich eben nicht sicher, sich ausgestellt fühlen, sich nackt fühlen. Und dort in diesem Betten, in diesem Kämpfen innen, nimmt er die Bibel vor. Und er sagt Nehemia 1, 7 bis 9. Und es ist so schön, wie er sagt, wir haben Böse, wir, nicht sie, nicht die dort hinten, wir haben Böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Also der Nehemia hat die Bibel kennt, hat das Wort Gottes kennt. Das, was du gesagt hast, sagt er, das haben wir nicht befolgt. Drum ist uns das passiert. Im Vers 8, denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das hat der Nehemia erlebt. Drum ist er ja zu Susa, weil seine Vorfahren sind dorthin gebracht worden. Aber dann tut er Gott daran erinnern. Es ist ja nicht, dass Gott vergesslich ist. Er tut ihn daran erinnern. Vers 9. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Das ist ja das Besondere. Das Wort Gottes ist da und der Nehemia kennt es und ist da, um Gott zu sagen, Gott, du hast es gesagt, ich anerkenne das. Du hast das, aber auch das gesagt. Und das will ich vollumfänglich sehen. Sie sind in Jerusalem, aber Jerusalem ist noch, die Mauern sie zerstört. Und es ist noch nicht wirklich vollständig. Und er tut Gott wieder daran erinnern, nicht weil Gott vergesslich ist, sondern weil es dort einfach es ist ein Dialog zwischen Mensch und Gott. Wie manchmal kam ein Grosskind zu mir, Grossvati, du hast dir das gesagt, gell? Dass wir dir das machen. Oder dass du das machst. Habe ich das gesagt? Ja, ich habe das gesagt. Sie wollen nicht mehr, weil ich vergesslich bei mir sagen, sondern weil es ihnen wichtig ist, weil sie das nicht vergessen haben und mir das sagen. Genau gleich ist dort beim Nehemia gegangen, hat gesagt, look, wir haben das gemacht, aber Herr, erinnere dich dran. Und das ist jetzt noch nicht vollständig. Und das hat ihn bewegt, dass es nachher aufgestanden ist, gesagt hat, ich muss denen helfen. Wahrscheinlich bin ich gemeint. Und ist dort helfen, die Mauer wieder aufzubauen. Der Nehemia hat die Bibel gekannt und hat das mit hineingenommen in sein Denken, in sein Beten, in seinem Sein. Es war ihm nicht gleich gewesen. Ein bisschen später, im Nehemia 5, wo sie dran sind, die Mauer aufzubauen, sie ist noch nicht fertig, da sind Probleme gekommen. Sie sind am Bauen und an anderen Orten geht es gut und plötzlich kommen Leute, die Israeliten, sagen, hey, du sagst, wir sollen bauen. Aber wir haben nicht einmal genug zu essen. Und müssen unser Kind, ich hätte jetzt bald gesagt, verdingen, verkaufen, damit wir zu essen haben und können überleben. Wie können wir hier bauen? Das ist doch nicht normal. Der Nehemia hat auch genau gewusst, was die Bibel, was das Gesetz von Gott dazu sagt. Und das Gesetz von Gott hat gesagt, ich will hier nicht in die Details gehen, hey, es gibt einen Moment, wo du die, die versklavt worden sind, sollst freisetzen. Und der Nehemia hat die Leute gerufen. Und das heisst, er war taub gewesen, dass überhaupt so etwas passiert. Und dass man hier, Leute ausbüten, dass man so hartherzig ist, dass man Gewinnmaximierung betreibt. Und der Nehemia hat gesagt, so kann es nicht gehen, so können wir die Stadtmauer nicht fertig bauen. Lass die los. Und es steht dort, dass der Nehemia mit gutem Beispiel vorangegangen ist und über 150 Leute jeden Tag an seinem Tisch gratis gegessen haben. Der Nehemia hat die Bibel gekannt und ist mit dem umgegangen. Und das war mit ein Grund, dass es ihm gelungen ist, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Den Leuten Sicherheit zu geben, den Leuten ein Fundament zu geben. Wie haben wir es, wenn es um die Bibel geht? Was ist für die Bibel? Ich denke, das ist das Erste, was wir müssen uns überlegen müssen. Das Zweite wäre dann nachher, oder das Dritte, das, was der Loris gesagt hat, ja, wir hätten die Bibel, aber oft liegt sie zwar dort, wo sie liegen sollte, aber sie bleibt liegen. Aber zuerst müssen wir uns, was ist für die Bibel? Ist es ein Buch wie irgendein anderes Buch, wo du dauernd denkst, ja, das ist so ein altes Buch, komm mal so. Googlen geht viel schneller und ist auch besser, ist ein bisschen moderner. Und so weiter und so fort. Du musst dich entscheiden, ist die Bibel das für dich, was sie selber sagt? Gottes Wort. Oder mit anderen Worten, die Heilige Schrift. Das Buch der Bücher. Oder was ist es für dich? Du musst dich entscheiden. Da habe ich noch etwas mitgebracht. Ein Bildchen. Ich hätte gern das Buch der Bücher. Hast du das Bildchen? Mario? Ja. Ich hätte gern das Buch der Bücher. Kommt deine Bücherladen. Meine Bibel. Will die Bibel kaufen. Und Verkäufer sagt, Frau Plaumann, haben wir das Buch reich und schlank in 14 Tagen Lager? Das ist versehen. Ihr Buch der Bücher. Was ist Nummer 1 bei uns? Was machen wir zu Nummer 1? Welches Buch, oder es muss ja manchmal nicht ein Buch sein, welches Medium, wo reichst du deine Information her? Was tut deine Kenntnisse auch speisen? Das ist die erste Frage. Mit denen müssen wir zuerst klar werden. Für mich ist die Bibel stetige Grundlage von meinem Denken und von meinem Handeln. Und schau, ich habe letztes Mal, Krigo hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt mit seinem Mail da, dass die Geschichte noch weitergeht. Wisst ihr noch, das letzte Mal habe ich gesagt, wie die Bibel, ein Vers in der Bibel mich einfach trifft, mich getroffen hat, wo ich mir Fragen gemacht habe und Mariam im Hiob, was du dir vorgenommen hast, wird er dir gelingen lassen. Und ein Licht wird auf deinem Wege scheinen. Das ist, ich würde es vergleichen, wie an einem schwülen, heissen Tag. Und dann kommt ein Platzregen. Erfrischend. Ein Gewitter. Am liebsten möchtest du draussen unter dem Regen sein, weil es so heiss war. Und es erfrischt. Aber es ist ein Platzregen. So ist ein Sonnenvers, der kommt und redet in dein Leben. Wenn ihr wollt wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist, dann kann ich das Marianne weiter erzählen. Ich möchte bei dem bleiben. Es gibt Verse und die gibt es nicht viel im Leben. Genau gleich wie ein Gewitter. Wie manchmal gibt es ein Gewitter im Jahr? Vielleicht 3, 4, 5, 6 Mal. Aber nicht manchmal. Und das ist eine Art, wie die Bibel kann sein zu uns. Aber das kommt nicht so oft vor. Dass es reinredet, dass es reinkommt, wie ein Platzregen. Vielleicht manchmal auch ein bisschen, dir ist vielleicht vorgekommen, Loris, wie ein Gewitter, oder? Weil das hat irgendwie eine Art wie angeklagt. Du hast dich müssen irgendwo besinnen, was mache ich jetzt? Oh, was habe ich ihm vorgestern gesagt? Wie bin ich ihm gegenüber gewesen? Also es kann manchmal schon ein bisschen wie ein Gewitter kommen, aber es tut etwas Gutes. Und das ist okay. Das ist das Gewitter, das ist der Platzregen, das ist erfrischend, es macht etwas, es bleibt einem, es ist da, es gibt einem eine Richtung im Leben. Das ist in der Ordnung. Die Bibel in dem Sinn ist Anleitung zum Leben. Aber es kommt immer darauf an, wie wir das anschauen, wie wir das wollen. Die andere Art ist im Jesaja 55 uns hier geben. Das ist eine andere Art. Das ist dann, wenn der Regen so wie heute, oder? Wer hat heute Morgen gedacht, oh, Regentag, keine Sonne, ich wollte Skifahren, oder was wollte ich? Und es regnet. Jesaja 55. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern, Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, sei Gott, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das ist die andere Art. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, was es geben kann, wenn es nicht mehr regnet. Wie Quellen können versiegen, austrocknen. Das Wasserschloss von Europa, die Schweiz, hat plötzlich Gedanken erlebt. Und ich weiss nicht, was nach durch den Kopf gegangen ist. Ich bin ein bisschen erschrocken. Flüsse, die austrocknen. Quellen, die versiegen. Das hat Leute, die neue Quellen müssen suchen und erschliessen, wenn sie überhaupt hergefunden haben. Das hat Leute, die müssen Wasser suchen fugen, dass sie Wasser haben. Ja, das ist noch nicht so schwierig. Aber was ist das, was das Grundwasser füllt? Wo die Quellen das Wasser hervorsprudeln? Das ist der Regen, der fein, vielleicht zwei Wochen lang vielleicht, oder? Nicht nur einen Tag, nicht nur heute, sondern zwei, drei Wochen lang. Und das ist das, wo nachher der Boden befruchtet, wo etwas bewirkt, dass es fruchtbar ist, dass es Leben bringt. Und das ist das, was wir vielleicht als langweilig empfingen. Ich meine, das, was Loris vorhin gesagt hat, ja, Bibel lesen, ja, ich meine, das kennen wir alle. Sie liegt dort und es braucht irgendwie wie eine Gewohnheit, dass man eine Gewohnheit daraus macht, dass man die Bibel liest. Stellen manchmal rauslässt, weil es nicht versteht oder weil es langweilig ist, aber einfach das reinzieht. Ich habe gerade von jemandem gehört, ein junger Mann, der sich sagt, in einem Jahr will ich die Bibel durchlesen. Natürlich spielt eine Rolle, wieso, dass du es machst. Aber ich glaube, das ist die Art, die zwar nicht wie ein Platzregen erfrischt, aber wo in der langen Zeit irgendetwas in meinem Leben bewirkt. Ich habe Sachen in meinem Leben, die ich mich gar nicht mehr fragen muss. Oder schaust du die Bibel als das an, wie du den Regen anschaust? Das nächste Bildli. Das kennen wir ja. Ich glaube, das ist nicht etwas Neues, das Bild. Schaust du die Bibel so an, wenn mal die Sonne scheint, sie haben ja Regen angesagt. Wenn der Regen kommt, eben, unübersetzbar. Und am nächsten Tag, wenn die Sonne scheint, ja, gestern war doch ein elendes Hundewetter gewesen, oder? Ist für die Bibel so? Weil du es manchmal wieder Regen anschaust und nicht siehst, was dahinter steckt. Ich wäre nicht überrascht, wenn uns Spezialisten würden sagen, das Grundwasser ist noch nicht auf einem guten Niveau. Ich wäre nicht überrascht. Ich bin nicht sicher. Aber noch weit im November innen, habe ich das mal gelesen, hat es das gesagt. Und so wird die Bibel stetig uns verändern. Denn, wenn wir es nicht, es ist ja nicht das Müssen. Es ist ja nicht das Müssen, sondern dann, wenn wir es einfach lesen und dem Heiligen Geist erlauben, in uns innen Fuß zu fassen, uns zu befruchten, uns zu beleben, mit uns etwas zu machen. Das ist nicht populär. Ganz sicher nicht. Und wir haben alle mit dem zu kämpfen. Und das Zweite hier ist die Bibel als geistliches Gesetz, als geistlicher Maßstab. Ich meine, wir können uns mal die Frage stellen, wer hat Recht, wenn es um Fragen von Moral, Ethik, Fragen von unserer Welt, vom Verständnis von, wer hat Recht, unsere Welt zu verstehen, unser Leben zu verstehen, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft, wer hat Recht? Ist es die Mehrheit? Ist es das Internet? Oder wie gewisse Leute, die Präsident sind von einem englischen sprachigen Land, wo man das Gefühl hat, wenn der redet, dann hat er recht, oder? Und man fühlt sich ganz klein nebendran. Hat einer recht, nur weil er die Macht hat. Und meint, er habe recht. Oder habe ich recht, weil ich bin ich. Und ich habe doch recht. Und es ist doch so. Ich brauche, und wir alle zusammen brauchen, wie ein Gesetz. Und das stört, wie ein Maßstab. Und das stört uns manchmal. Es stört uns nicht, wenn wir irgendwie physikalische Gesetze um uns herum haben. Wir sind uns das nicht einmal bewusst. Wir akzeptieren das. Wir haben Gesetze wie zum Beispiel die Distanz zwischen Sonne und Erde. Schon 150 Millionen Kilometer. Ich wollte probieren auszurechnen, wie lange dass man mit dem Auto 120 müsste fahren, bis man zur Sonne kommt. Ich habe es aufgegeben. Das ist so lang, dass ich es aufgegeben habe. 150 Millionen Kilometer. Und die Distanz, die ist nicht genau. Weil je nach Umlaufbahn von Erde und weiss noch was alles, ist die Distanz kann variieren. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Das ist nicht ein starres. Das gefällt mir noch. Das ist nicht ein starres Gesetz. Und überhaupt, die Distanz zur Sonne wird alle Jahr länger. 15 Zentimeter. Frage mich nicht, wie man das ausrechnen kann. Ich glaube es einfach, ich habe es gelesen. Aber eins ist sicher, die Sonne ist 5500 Grad Celsius heiß. Wenn wir näher wären zur Sonne, dann würde alles Leben auf der Erde verbrennen. Es wäre kein Leben möglich. Wenn wir aber weiter wären vor der Sonne, dann würde alles erfrieren, das Leben wäre nicht mehr möglich auf unserer Erde. Und es gibt das physikalische Gesetz, wo ich glaube, dass Gott so gemacht hat. Wie er es gemacht hat, weiss ich nicht. Aber er hat es gemacht, dass die Distanz zwar nicht starr ist, aber sie stimmt. Damit wir überhaupt leben können auf dieser Erde. Dass Leben überhaupt möglich ist, das akzeptieren wir. Manchmal wissen wir es ja gar nicht. Aber wenn wir es wissen, dann staunen wir uns, macht uns überhaupt nichts, das zu akzeptieren. Oder ein anderes Gesetz, die Erdanziehungskraft ist auch ein Gesetz. Es haltet uns auf dieser Erde. Mehr Menschen, Tiere, dass wir nicht raus oder runterfallen oder irgendwo fallen, ist auch raus. Erdanziehungskraft ist da. Und nicht nur mehr Menschen, sondern das Wasser wird ja runterfallen. Kaum hat das Wasser ein bisschen der fließt weg, oder? Das würde runterfallen. Und nicht nur das, sondern auch die Luft, die wir einatmen. Das würde runterfallen, weggehen. Aber die Erdanziehungskraft bewirkt, dass wir leben können. Hier auf der Erde. Und wir akzeptieren das. Wir akzeptieren sogar, dass es Einschränkungen gibt, dass wir nicht vom dritten Stock runterkumpen. Weil wir wissen, das sagen wir jedem Kind. Mach das ja nicht. Komm nicht irgendwo runter, wo du nicht sollst. Das ist auch die Erdanziehungskraft. Also das, was Leben ist, kann sogar Tod bedeuten, wenn man es nicht beachtet. Und das akzeptieren wir alle. Das stört uns nicht. Und ich glaube, die Bibel ist auch so ein Maßstab, ein geistliches Gesetz, wo uns zeigen kann, wie unser Leben kann aussehen kann. Wie das uns eine Perspektive kann geben kann zum Leben hier, aber nach dem Tod auch. Und wie das alles zusammenhängt. Und auch der Maßstab ist nicht ein Rezeptbuch. Es ist nicht, dass es ungenau ist. Genau gleich wie ich meine, Erdanziehungskraft ist nicht in jedem Ort genau, das kann man messen. Ist nicht in jedem Ort genau gleich. Es weicht ein bisschen ab. Ich weiss auch nicht wieso, aber es ist ja so. Vielleicht hat es einen Grund. oder eben die Distanz, die nicht immer gleich ist, ist sogar gut. Und so muss man lernen, mit der Bibel umzugehen. Es ist nicht ein starres Gesetz. Es ist ein Gesetz zum Leben. Es ist ein Gesetz, das ihm in die Freiheit hineinbringen will. Es ist ein Gesetz, das ihm Leben ermöglichen will. Es will mir, und ich habe es hier auch ein bisschen hergeschrieben, es will mir Orientierung geben. Es will mir Trost geben. Sinn. Richtig. Manchmal Korrektur. Hey, kommt nicht vom 10. Stock oben runter. Die Bibel sagt auch so Sachen. Es braucht eine Entscheidung. Dass wir das wahrnehmen. Dass wir das akzeptieren. Und dass wir nicht auf das fokussieren, was vielleicht schwierig ist, was vielleicht unverständlich ist, sondern auf das, was verständlich ist. Der Loris hat es vorhin gut gesagt. Gott hat ihm einen Vers gegeben, der in seiner Situation klar, unmissverständlich, deutlich war. Und ihm war klar. Und vielleicht musst du mal fokussieren auf das, was klar ist. Das andere mal auf die Seite lassen. Es braucht, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Ein letzter Vers möchte ich euch noch geben. Hier, Hebräer 5, 13 und 14. Dort geht's drum, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief. Ich habe noch vieles, was ich euch sagen möchte, sagt er vorher. Aber ihr mögt nicht zuhören. Ich höre jetzt die auf. Ihr mögt nicht zuhören. Und sagt er ihnen, sagt er da. Und ihr seid jetzt schon lange Christen, sagt er ihnen. Ihr solltet eigentlich andere lehren. Aber stattdessen braucht ihr jemanden, der euch Grundlagen vom Wort Gottes weiter erzählt. Ihr seid wie Baby, die noch Milch brauchen. Also das sagt er hier in der Bibel. Ich habe das nicht zu euch gesagt. Das müsst ihr selber entscheiden, wie das ist. Einem Baby gibt eine gewisse Zeit Milch. Und dann hörst du auf. Dann hat es zu wenig mit der Milch. Dann braucht es ein bisschen feste Nahrung. Und so ist es auch mit uns. Hebräer 5, 13. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten. Versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Vers 14. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich werde euch zum Schluss ermutigen. Es ist schön, wenn Gott manchmal einen Platzregen gibt, wo er frischt, wo ihm Mut macht, wo ihm hilft. Hey, das ist Wort Gottes, das ist nicht irgendein Buch. Aber es ist ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, dass du den Feinregen loslässt einsickern. Weil da heisst es, wenn du das machst, wenn du nachher mit dem Erfahrungen machst, dann lehrst du, es gibt dir eine Sicherheit. Du machst Erfahrungen mit der Bibel. Irgendeinmal. Es kann sein, dass du die Bibel liest und liest und liest und vielleicht nach Monaten plötzlich erinnert dich der Heilige Geist an ein Bibelwort. In einer gewissen Situation. Und dann wird es in dein Leben hineinreden. Wir sagen, wow, mal, das ist es. Und dann machst du eine Erfahrung. Und die Erfahrung gibt dir Flügel. Die Erfahrung tut die, macht die Boden, die Lebensboden fruchtbar. Die Erfahrung tut auch deine Lebensmauer aufbauen, so dass du dich sicher kannst fühlen. So dass du nicht mehr von allem irgendwie hin und her gerissen wirst. Da wird Einsamkeit zwar noch da sein, aber es wird irgendwie mehr verblassen. Da wird vielleicht so sein, dass du immer noch alleine unterwegs bist, aber es wird nicht irgendwo zu einer Lebensbedrohung werden in deinem Leben. Da wirst du vielleicht noch Schwächen in deinem Leben sehen, aber es wird dich nicht mehr total umhauen. Da wirst du vielleicht noch einen gewissen Egoismus in deinem Leben entdecken, aber es wird dich nicht mehr umhauen, weil du weisst, ich habe einen Ort, wo ich damit gehen kann. Das sagt mir die Bibel. Und ich kann mit dem ich kann mit dem wieder Nehemia, ich kann mit dem reden, mit dem Gott. Ich kann das Wort Gottes, ich kann auch Gott sagen, du, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und dann ist es weiter und irgendwann verstehst du es vielleicht. Und sonst gehst du weiter. Und das tue ich mir so schön hier. Menschen, die reif werden, sind die, die Erfahrungen gemacht haben im Umgang mit dem Bibelwort. Die können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie haben einen Massstab. Genau gleich wird es dich nicht mehr stören. Genau gleich wie der, der die Anziehungskraft die stört. Die stört dich nicht. Mir auch nicht. Im Gegenteil. Ich weiss genau, was sie darf und was sie nicht darf. Ich weiss genau, was es macht, wie gut das es ist. Dass es eigentlich Leben bedeutet und nicht muss Tod bedeuten. Ich weiss auch, was die Sonne, wenn ich mir manchmal ein bisschen, ich habe ja heiss nicht so gern, und wenn ich manchmal ein bisschen zu heiss habe im Sommer, dann denke ich ja, aber eigentlich ist die Distanz genau richtig. Zum Glück bin ich nicht näher bei diesen 5500 Grad Celsius. Und wenn es dann zu kalt ist oder wenn es regnet, dann weisst du, die Sonne ist da und gibt Leben. Und der Regen gibt auch Leben. So möchte das Wort Gottes bei dir Fuß fassen, dass es irgendwie wie normal wird. Dass es irgendwie wie in dir innen da ist und dich nicht mehr Lebensumstände umhauen, sondern du kannst dem vertrauen, wo das Wort gegeben hat. Ich will noch beten. Himmlischer Vater, gib mir, gib uns ein bisschen Disziplin, dass wir üben mit der Bibel, mit dem Brief, den du uns gegeben hast. Ich weiss, wir alle können das besser oder schlechter, aber wir alle haben unseren Kampf mit deinem Wort. Und wenn wir Erfahrungen gemacht haben, so vergessen wir es manchmal, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Aber ich bitte dich, tu dein Wort in uns hineinpflanzen. Manchmal in einem Platzregen, wo es hineinredet, klar und deutlich. Aber umso mehr auch wie ein feiner Frühlingsregen, ein gut schmeckender, frischer Frühlingsregen, der unseren Lebensboden drängt, unsere Lebensmauern aufrichtet, wo wir gerade stehen und sagen: Merci, Jesus. Das ist dein Wort, dein Brief an uns. Sei gesegnet mit dem Wort Gottes. Amen.